ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Jetzt ist es offiziell. Die neue Regierung für Brandenburg hat einen Vertrag und kann losregieren. 2,5 Monate hat das gedauert, seitdem die vorherige SPD-BSW-Regierung zerbrochen ist. Am Mittwoch sollen die neuen Ministerinnen und Minister vereidigt werden. Und vorher haben die Chefs von SPD und CDU heute im Potsdamer Landtag die gemeinsame Arbeitsgrundlage für die kommenden 3,5 Jahre unterschrieben, den Koalitionsvertrag. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat dort zugeguckt.
Es wirkt eher wie ein Termin zwischen zwei anderen. Keine 5 Minuten, dann ist der Koalitionsvertrag von SPD und CDU unterschrieben. 37 Seiten im schwarzen Einband. Verantwortung für Brandenburg steht auf dem Deckel. Bei der Vorstellung des Vertrags hatten die Parteichefs Dietmar Woidke und Jan Redmann versprochen, künftig näher bei den Menschen zu sein und politische Entscheidungen besser zu erklären. Doch dafür scheint am ersten offiziellen Tag der Zusammenarbeit keine Zeit zu sein. Nur eine Frage ist gestattet. Wurden vor der Unterzeichnung nochmal Hinweise der Mitglieder im Koalitionsvertrag aufgenommen?
Dass es jetzt große Änderungen hätte geben müssen, war nicht der Fall. Wir haben natürlich bis zum Schluss immer wieder kleinere Änderungen vorgenommen, weil uns auch Dinge aufgefallen sind.
Und dieser Vertrag hat eine große Zustimmung bekommen in der Mitgliederbefragung. Und deshalb ist auch der Vertrag, den wir heute unterschrieben haben und der jetzt dann seine Gültigkeit hat.
Auch ihre Personalentscheidungen wollen Woidke und Redmann heute nicht weiter kommentieren. Dabei stellen sich gerade hier viele Fragen. Wird die künftige Brandenburger Wirtschaftsministerin Martina Clement ihr CSU-Parteibuch gegen eines von der CDU tauschen? Wie stellt sich die CDU-Fraktionsspitze neu auf und bekommt der neue Innenminister Jan Redmann einen zweiten Staatssekretär? Heute sei nicht die Zeit für solche Fragen, heißt es. Das allerdings gibt der Opposition die Gelegenheit, ihrerseits zu reagieren. BSW-Fraktionschef und Ex-Koalitionspartner Nils-Olaf Lüders sieht wenig Perspektive für das neue rot-schwarze Bündnis.
Dann bleibt ja das, was jetzt vereinbart ist, deutlich hinter dem zurück, was in der Legislatur eigentlich vorgesehen war. Wir haben tatsächlich darauf gedrängt, dass es hier Veränderungen gibt und nicht einfach nur weiter so. Das haben wir jetzt nicht mehr.
Ob der Koalitionsvertrag von SPD und CDU tatsächlich ambitionsloser ist als der von SPD und BSW, da gehen die Meinungen auseinander. Stellenstreichungen in der Verwaltung, neue Rahmenlehrpläne, weniger Vorgaben für die Wirtschaft und schnellere Abschiebungen. All das wird die rot-schwarze Koalition noch erklären müssen, wenn auch an einem anderen Tag.
Amelie Ernst aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion. In Berlin werden Häuser gebaut, in Berlin werden Häuser abgerissen. Das ist der Kreislauf und er ist nicht gut fürs Klima. Immerhin, wenn abgerissen wird, muss man heute nicht mehr alles wegwerfen. Ein großer Teil der Baustoffe, die meist auf dem Müll landen, kann eigentlich wiederverwendet werden. Das passiert in Berlin zum Teil schon, soll aber künftig die Regel werden. Heute haben sie im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert, wie das aussehen könnte. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel über Bauen mit Recyclingbaustoffen.
Wo andere Menschen bei einem Gebäudeabriss nur jede Menge Müll sehen, sieht Dominik Campanella Baumaterial.
Sei es eine Brandschutztür, sei es eine Doppelbodenplatte, Systemtrennwände, Leuchten. Wellpechfassade ist sehr einfach wieder zu nutzen. Die Gebäudetechnik, wenn sie gewartet ist, kann wieder eingebracht werden. Holz auch als Baumaterial sehr gut wiederverwendbar. Und natürlich das klassische Beispiel Ziegelsteine.
Campanellas Firma Concula hat sich genau darauf spezialisiert, Baustoffe aller Art vor der Müllhalde zu bewahren und dem Neubau zuzuführen. Dafür hat er gemeinsam mit dem Entsorgungsunternehmen Alba vor ein paar Jahren Berlins erstes sogenanntes Urban Mining Hub eröffnet. Baumaterial aus Abbrüchen wird hier gelagert, aufbereitet und weiterverkauft. Einerseits natürlich für den Klimaschutz, Stichwort graue Energie. Der Bausektor verursacht rund 40% der CO2-Emissionen und besonders die Herstellung von Baustoffen ist energieintensiv. Es geht aber auch darum, die Kosten im Neubau zu senken, sagt Campanella.
Wenn Materialien bei einem Rückbau wieder eingebracht werden, dann kann bis zu 30% der Rückbaukosten eingespart werden.
Ein Gesetz zum Schnellerbauen hat die schwarz-rote Landesregierung in Berlin schon auf den Weg gebracht. Nachhaltiger und preiswerter Bauen wäre aber natürlich auch wichtig, sagt Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler. Mit seinen Amtskollegen im Bund diskutiere er gerade, welche Gesetze geändert werden müssen, um die Wiederverwendung von Baustoffen leichter zu machen, so Gäbler. Von Standsicherheit bis Brand- und Gesundheitsschutz.
Weiterer wichtiger Punkt ist aber auch die Abgrenzung zum Abfallrecht, weil eben im Moment noch sehr viel als Abfall eingestuft wird und da auch geguckt werden muss, wie kriegt man das so, dass man eben möglichst viel Material auch verwenden kann.
Bei Dominik Campanellas Firma brummt das Geschäft mit den Recyclingbaustoffen schon heute, zum Beispiel mit dem Baustoff aus dem Berlin zur Metropole hochgebaut wurde, dem schon erwähnten Ziegelstein.
Wir alleine verkaufen knapp 2 Millionen pro Jahr und alle sind wiedergewonnen. Und das ist wirtschaftlich sehr gut.
Und gut auch für das Klima.
Das war Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Es geht nicht mehr und ich will nicht mehr. Das hat Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Andreas Büttner am Wochenende seiner Partei geschrieben, der Linken, und er ist ausgetreten. Es gehe um Glaubwürdigkeit, sagte er heute dem RBB. Er könne nicht Antisemitismusbeauftragter sein und zugleich Mitglied einer Partei, die ein strukturelles Problem mit Antisemitismus habe. Gibt es dieses Problem wirklich? Der Parteivorstand kann es wohl nicht erkennen, unser landespolitischer Reporter Martin Adam.
Dass sich Andreas Büttner von der Linken entfernt oder sie sich von ihm, ist schon lange zu beobachten, erzählt Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter. Der Streit um die richtige Definition von Antisemitismus und damit die Frage, wie viel Kritik am Staat Israel eigentlich zulässig ist, die Nähe einzelner Parteimitglieder zu Pro-Palästina-Aktivisten und laut Büttner auch zu Hamas-Sympathisanten, der späte öffentliche Beistand, nachdem im Januar ein Brandanschlag auf sein Privatgrundstück verübt wurde, ebenfalls mutmaßlich von Hamas-Anhängern.
Und jetzt gab es noch am Sonntag den Beschluss des Landesparteitages in Niedersachsen, wo man den Zionismus ablehnt und sich jetzt als erster antizionistischer Landesverband feiert. Das alles zusammen kann ich nicht mehr akzeptieren.
Büttner ist raus aus der Linken. Und er bekommt Unterstützung. Im Spiegel erklärt Thüringens Ex-Ministerpräsident, der linke Bundestagsabgeordnete Bodo Ramelow, die Linke müsse aufpassen, nicht zu einer, Zitat, Glaubensgemeinschaft, zu einer Sekte zu werden, wenn man auf Parteitagen gegen die Existenz Israels argumentiere und damit letztlich auch das Leid der Palästinenser missbrauche, Zitat, zum innerparteilichen Landgewinn. Auch der frühere parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, attestiert der Partei ein Antisemitismusproblem. Das habe, meint Andreas Büttner in Potsdam, auch mit den vielen Parteieintritten zu tun, die die Linke seit der letzten Bundestagswahl verzeichnet.
Die vielen Neueintritte in die Partei Die Linke haben dazu geführt, dass sehr viele Menschen gekommen sind, die sich selber als pro-palästinensisch bezeichnen, was erstmal gar nicht schlimm ist, sondern ganz okay. Aber sie sehen sich auch als antizionistisch. Und das führt dazu, dass auch Mehrheiten auf Parteitagen sich verändern. Das führt dazu, dass sich die Partei insgesamt gerade verändert. Und ich finde, genau da ist ein Parteivorstand in der Verpflichtung, darauf aufzupassen.
Dabei gehe es nie darum, dass der Staat Israel nicht für sein Vorgehen in Gaza kritisiert werden dürfe, so Büttner. Die Kritik sei aber einseitig und ziele letztlich auf Israel als Ganzes ab. Bei der Linken in Brandenburg kann man diese Grundsatzkritik nicht nachvollziehen. Er bedauere Büttners Austritt, sagt der Landesgeschäftsführer der Brandenburger Linken, Stefan Wollenberg.
Die Haltung der Partei zum Antisemitismus ist völlig klar. Und natürlich gibt es einzelne Mitglieder, die auch problematische Positionen vertreten, wie bei vielen anderen Themen auch. Aber die Haltung der Partei als solches ist mit breiten Mehrheiten geklärt.
Büttners Kritik an einzelnen Entschlüssen könne er verstehen, so Wollenberg. Die Partei als Ganzes stehe aber klar gegen Judenhass. Jetzt sei er eben unabhängig, sagt Andreas Büttner, der vor seiner Mitgliedschaft in der Linken auch schon bei FDP und CDU war. In eine andere Partei wolle er jedenfalls erstmal nicht eintreten.
Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter ist aus der Linkspartei ausgetreten. Das war Martin Adam aus der Brandenburger Landespolitik-Redaktion. Sogar beim Dünger für Brandenburgs Felder sind wir auf Lieferungen vom Persischen Golf angewiesen. Um Dünger herzustellen, braucht man nämlich Erdgas. Und ganz viel davon gibt es unter anderem in Katar, von wo Flüssiggaslieferungen gerade genauso blockiert werden wie Öllieferungen. Jetzt gerade ist hier in der Region die Zeit, um Stickstoffdünger auf die Felder zu bringen. Und wer davon keinen eingelagert hat, muss richtig draufzahlen. RBB-Reporterin Heike Schüler berichtet.
Landwirt Dirk Peters aus Nauen ist ratlos. Er braucht dringend Stickstoffdünger, damit seine mageren Böden den Weizen sprießen lassen. Aber es wird nicht geliefert, was er bestellt hat.
Der Krieg im Iran ist auf deutschen Feldern und in deutschen Ställen angekommen. Wir kriegen keinen Dünger mehr. Trotz Vorkontrakte, unsere Kulturen draußen haben Hunger. Und wir können denen nicht anbieten.
Eine schwierige Situation für den Landwirt aus Nauen. Erst sorgte die Energiekrise für hohe Dieselkosten und nun auch noch für eine Düngerkrise. Doch die konventionelle Landwirtschaft braucht Stickstoff, sagt Landwirt Peters.
Die Qualität, ob das nachher Brot oder Futterwälzen wird, das entscheidet sich jetzt.
Aber warum ist der Markt leergefegt? Weil sich der Erdgaspreis verdoppelt hat, hat der Hauptdüngemittellieferant, die Stickstoffwerke Piesteritz in Sachsen-Anhalt, die Produktion erstmal gedrosselt. Außerdem müssen auch sie die Preise erhöhen, um selbst zu überleben, sagt Geschäftsführerin Antje Bittner.
Wir müssen das auch an die Politik annoncieren, dass hier die Ernährungssicherheit erhalten werden muss und dass die Landwirte unterstützt werden müssen, dass sie sich halt solche hohen Düngemittelpreise leisten können.
Doch die Brandenburger Landwirtschaft ist abhängig vom Weltmarkt. Deshalb will der Landesbauernverband Brandenburg mehr Dünger auf dem internationalen Markt einkaufen, um konkurrenzfähig zu bleiben, sagt Fabian Blöchel.
Die Europäische Union hatte einen hohen CO2-Zoll auf den Düngern. Und da fordern wir, dass dieser CO2-Zoll gestrichen wird, dass erstmal wieder Ware aus dem Nicht-EU-Ausland uns entlastet hier und mehr Menge auf den Markt auch wieder kommt.
Viel Diskussion. Aber der Acker der Agrofarm Nauen braucht jetzt Stickstoffdünger, sagt Landwirt Dirk Peters. Denn die Düngesaison endet am kommenden Wochenende.
Wir hoffen. Erwarten kann man zurzeit hier gar nicht. Nee. Wir hoffen.
Über Düngerknappheit war das RBB-Reporterin Heike Schüler.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. An einem Ladenlokal in der Innenstadt des brandenburgischen Luckenwalde polieren zwei junge Frauen die große Glasscheibe eines Ladenlokals.
Also bei mir ist super. Wie sieht's bei dir aus? Gut.
Nina Voss ist nach 14 Jahren London zurück in ihrer Heimatstadt Luckenwalde. Veronique Pantke war 20 Jahre in Hamburg. Die beiden betreiben mit einigen anderen seit kurzem in einem ehemaligen Modegeschäft das Open Egg mitten in Luckenwalde.
Wir haben versucht, einen Treff für alle zu schaffen. Genau das, was wir in unserer Jugend erlebt haben, einfach wieder herzuholen und zu öffnen, den Raum für alles und jeden offen zu halten und zu integrieren.
Mit dabei ist auch Jan Dubski, ein zugezogener Stadtplaner aus Prag. Rolf Sengebusch ist der älteste Mitwirkende, schon Rentner. Es gibt viele Gründe, warum sie mitmachen beim Open Egg. Aber einer ist ganz besonders wichtig für ihn, sagt Rolf Sengebusch.
Für mich persönlich bedeutet es erstmal auch raus aus der Einsamkeit. Ich bin ansonsten auch alleine hier. Tochter und Enkelkinder sind weit weg.
Bibliothekarin Lara Erke ist mit Anfang 20 die Jüngste, die sich im Open Egg engagiert.
Ich finde, es hat definitiv gefehlt, ein Ort, wo man zusammenkommt. Das gab es in meiner Jugend eher weniger, als ich erwachsen geworden bin, auch nicht. Und umso schöner ist es, dass es diesen Ort, diesen Raum jetzt gibt.
Und Platz in Luckenwalde gibt es genug. Der Leerstand in der Innenstadt ist ziemlich hoch. Für ihre Idee, aus einem leerstehenden Laden einen sozialen Treff zu machen, gab es von Beginn an viel Unterstützung. Vom Bürgermeister und vom Brandenburger Netzwerk Zukunftsorte.
Wer möchte denn nur alles, den Kaffee?
Ja.
Alle, gut. Das ist prima.
Das Zusammensein und Plaudern ist nur ein Pfeiler des Open Eggs. Es ist ein soziales Unternehmen. Mit Fördermitteln sind die Initiatoren vor einem Jahr gestartet. Jetzt müssen sie sich selbst finanzieren. Mindestens 900 Euro im Monat für die Miete brauchen sie. Und die bekommen sie laut Nina Voss
alleine durch Spenden. Das ist das Einzige, was wir gerade haben. Deswegen sind wir auch so froh, dass so viele herkommen und die ihre eigenen Formate hier anbieten. Wie Strickeck zum Beispiel. Und dafür, dass sie hier das in dem Raum durchführen, bezahlen die einen kleinen Obolus auf freiwilligen Basis. Und so halten wir uns bisher über Wasser.
Und so finden im Open Egg verschiedene Kurse statt, wie Kinder-Yoga oder Englisch. Es ist Coworking-Space und kann für Privatveranstaltungen gemietet werden. Gemeinwohl statt Profit. Ihre Idee wird angenommen in Luckenwalde. Dennoch muss das Ganze auf sicheren finanziellen Beinen stehen. Und deswegen haben die Macher einen Verein gegründet. So können sie Fördermittel beantragen und Mitglieder werben.
Wir sind ja jetzt online, dass wir ab jetzt Mitglieder sammeln können.
Genau.
Haben sich tatsächlich schon welche gemeldet?
Ja, haben sich tatsächlich schon welche gemeldet. Da kamen bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anfragen schon.
Super.
Es ist viel Arbeit. Das haben wir, glaube ich, uns nicht vorstellen können, wie viel Arbeit das ist, die auf uns zukommt. Und es wird aber immer wieder belohnt. Man sieht immer wieder, das funktioniert, das kommt an und das, Leute ergreifen Initiative und bringen sich ein und übernehmen Verantwortung und nutzen den Raum.
Erzählt Jan Dubski. Wie am Freitagnachmittag zum regelmäßigen Plaudereck. Hier trifft sich keine Bubble, sondern Luckenwalder aus unterschiedlichen Milieus. Und genau das gefällt auch den Initiatoren vom Open Egg. Sie bekämen viel zurück, freut sich Veronique Panke.
Geschichten, Gemeinschaft, ich würde sogar fast sagen Liebe. Also es fühlt sich, man fühlt sich sehr getragen in der Runde. Man kann hier immer herkommen und man wird hier immer jemanden kennen. Und man freut sich und ja, kann sich treffen, das ist schön.
Die Vision der vielen engagierten Menschen von einer offenen Ecke scheint etwas zu werden in Luckenwalde.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.